Gleich und Gleicher. Der Gerechtigkeitspodcast mit mir. Hallo und allerherzlichst willkommen bei Gleich und Gleicher. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Mia und in dieser Folge spreche ich mit Diana Nevi Sönksen. Sie ist Mediatorin und Pädagogin und mit Frustfrei hat Diana einen wertschätzenden Stärkungsraum für vegan lebende Menschen geschaffen. Sie erzählt von ihrem ganz persönlichen Weg und welche Rolle Veganismus darin einnimmt. Wir sprechen darüber, was es bedeutet, nicht nur vegan zu essen, sondern auch vegan zu leben. Wir unterhalten uns über das Leben auf dem Lebenshof und die bedingungslose Liebe, die uns Tiere schenken. Diana erzählt, was passiert, wenn Menschen anfangen, Tiere nicht mehr als Ware, sondern als Individuen zu sehen, und erklärt, warum es so entscheidend ist, dass wir einander zuhören. Hallo und herzlich willkommen, liebe Diana. Schön, dass du da bist.
Hallo Mia, schön, dass ich hier sein kann. Ich freue mich so.
Ja, ich freue mich auch total. Wie geht's dir? Geht's dir gut?
Mir geht es gut. Ich konnte heute Morgen dank des Streiks einen richtig schönen langen Spaziergang machen. Und das meine ich ganz positiv.
Ja, herrlich. Ich glaube auch. Genau das ist schon ein super Beispiel dafür. Okay, es gibt Streik und viele ärgern sich in der Stadt. Manche sind dann im Auto unterwegs, wie ganz viele andere auch. Und das ist auch interessant. Ich habe gestern erst im Radio eine Studie verkündet, dass die Leute, die öffentlich unterwegs sind oder zu Fuß gehen, tendenziell glücklicher sind als die, die mit dem Auto fahren. Und das war eine Studie vom ADAC.
Krass.
Ja, also so glückstechnisch macht es auch echt, also es ist dann sozusagen wissenschaftlich erwiesen, was du gerade erzählst.
Voll gut. Und ich glaube auch, dass es auf jeden Fall total schön ist, weil wir unsere Blicke schweifen lassen können, weil wir die Natur mal wieder sehen, weil wir anderen Menschen begegnen. Also gerade bei einem langen Spaziergang zwinge ich mich dazu, eben nicht die ganze Zeit auf mein Smartphone zu gucken, sondern wirklich zu gehen und wirklich ganz bewusst da zu sein und mal wieder die Stadt zu entdecken. Das ist so, so schön. Ja,
ja, ich finde auch, es gibt verschiedene Stufen von Gehen, eben was du gerade beschrieben hast. Ich finde, telefonieren holt dich komplett in eine andere Welt. Da bist du ja dann eigentlich, hast du teilweise nämlich dann gar nichts mehr wahr, wenn ich, aber ein gutes Gespräch ist ja auch was wert. Und Musik, finde ich, macht auch irrsinnig viel aus. Mhm. Beim Gehen nämlich auch, weil ich bin auf jeden Fall eine Person, die nicht gut joggen kann. Ich kann super schnell gehen. Das lachen immer alle und verarschen mich dafür, dass ich immer sage, nee, ich gehe nicht joggen, ich gehe schnell gehen. Ich ziehe mir noch wirklich meine Sportsachen an und gehe sehr, sehr schnell. Und da macht die Musik halt wirklich viel aus. Ja, das ist unglaublich. Ja, aber spannend, cool. Ja, wir wollen mehr über dich erfahren, weil du bist ja, seit wann bist du eigentlich selbstständig?
Ich bin seit 2021 selbstständig, also schon eine ganze Weile. Habe ich heute Morgen so, als ich auf dem Weg zu dir war, habe ich so überlegt, hey, seit wann bist du eigentlich schon so unterwegs? Und habe nochmal so Revue passieren lassen, was ist alles passiert. Und das ist krass, also in der Selbstständigkeit, ich bin ja nur zu 50% selbstständig, ich habe noch eine Anstellung, weil ich gesagt habe, ich möchte Stück für Stück da reingehen. Ich bin auch so ein kleines Häschen bezüglich bestimmter Themen und habe gesagt, Mensch, ich will auf jeden Fall finanziell auf festen Füßen stehen, bevor ich ganz in die 100%ige Selbstständigkeit gehe. Und in meinem Umfeld gibt es nicht sehr viele Selbstständige. Deswegen habe ich gedacht, Mensch, so probiere ich Stück für Stück das Abenteuer Selbstständigkeit aus. Und das gefällt mir so gut und da sammle ich so viele andere Erfahrungen, dass ich das auch gut in meine Angestellten-Tätigkeit wieder reinbringen kann und da auch schon Kollegen von mir motiviert habe, mal darüber nachzudenken, auch wirklich ihre Träume und Ideen zu verwirklichen.
Okay. Was war denn dein Traum, den du verwirklichen wolltest mit deiner Selbstständigkeit?
Mein Traum mit der Selbstständigkeit, ich habe angefangen, über die Selbstständigkeit wirklich ganz konkret nachzudenken. Da steckten wir mitten in der Pandemie. Und ich fahre total gerne Berliner U-Bahn. Und in der Berliner U-Bahn gibt es sehr viele unterschiedliche Menschen, die so aufeinander kommen. Und deswegen mag ich das so gerne, weil wir, also das ist wirklich so ein Schmelztiegel von verschiedenen Generationen, verschiedenen Meinungen, verschiedenen Kleidungsstilen, irgendwie ganz bunt und ich mag das sehr gerne und Menschen kommen dadurch auch manchmal ins Gespräch oder es gibt auch Künstler, die spontan auftreten und dann die Stimmung verändern oder es gibt Menschen, die auf ein wichtiges Thema hinweisen. Also es ist sehr trubelig immer in der U-Bahn und ich mag das. Und in der Pandemie wurde es immer leiser und immer stiller Und ich bin trotzdem total gerne weiterhin U-Bahn gefahren und habe gemerkt, wie Menschen sich immer mehr zurückgezogen haben und auch wirklich aggressiv teilweise gegeneinander wurden, weil natürlich Ängste da waren. Das konnte ich sehr, sehr gut auch selber verstehen. Und sie sind alle mit einem schweren Rucksack, mit einem individuellen schweren Rucksack immer wieder in diese U-Bahn gestiegen. Und ich habe gemerkt, dass da wirklich Situationen waren, wo ich manchmal geschockt war, wie schnell das auf einmal ging, wie schnell Menschen gegeneinander die Stimme erhoben haben oder auch körperlich gewalttätig gegeneinander wurden. Und da habe ich mir dann so gedacht, Mensch, Diana, du bist Mediatorin, also Konfliktentknoterin nenne ich mich selbst immer oder Konfliktlösungssuchende eigentlich besser passend. Und habe dann gedacht, Mensch, mein großer Traum wäre mal eine Mediation in der Berliner U-Bahn, wo sich alle wirklich zuhören und wo es auch mal darum geht, vielleicht auch die Frustration loszulassen und dann auch ganz konkret was zu machen. Und wie gesagt, da war der Anbeginn der Pandemie und dann habe ich mir irgendwie so gedacht, Mensch, geh doch einfach mal, probier mal diesen nächsten Schritt. Guck dir es an, was würde es heißen, wenn du selbstständige Mediatorin werden würdest? Was wären deine Themen? Und die Themen sind weiterhin auch, dass ich Menschen zusammenbringen möchte zu ehrlichen Gesprächen. Ich möchte Menschen helfen, in Konflikte reinzugehen. Und ja, und dann kam natürlich auch noch mein zweites Herzensthema dazu, Veganismus. Und ich habe dann irgendwie überlegt, Mensch, vegan sein und Mediation, wie kann man das irgendwie miteinander verbinden? Und ja, habe dann in meinem eigenen Umfeld geguckt und habe auch in meinen eigenen Problemen geguckt und habe dann festgestellt, umso mehr ich vegan geworden bin, ich finde, vegan werden ist wirklich ein Prozess, umso mehr ich mit meiner Familie, mit Freunden gesprochen habe, umso mehr ich mit Kollegen gesprochen habe, umso mehr Diskussionen tauchten auf, umso mehr wurde ich verletzt, umso mehr wurde ich auch angegriffen, umso mehr Tränen tauchten bei mir auf und ich wurde immer frustrierter und habe dann irgendwie gedacht, Mensch, ich will doch gar nicht so anecken und ich will auch nicht meinen Freundeskreis und ich möchte auch nicht meine Familie verschrecken, aber ich möchte gerne, dass sie alle verstehen, wie wichtig das ist und wie sehr sich meine Werte inzwischen verändert haben und wie meine Bedürfnisse da auch einfach anders geworden sind und welche Gefühle sie auch durch ihre Worte bei mir auslösen. Und ja, und dann habe ich mir irgendwie gedacht, Mist, das wäre jetzt so schön, wenn du eine Person hättest, die Mediation wäre, Mediatorin wäre und die dir helfen würde, da wirklich Stück für Stück vielleicht dich vorzubereiten vor Konflikten und auch zu sagen, diesem eigenen Gefühlschaos auch mal Raum zu geben und dann zu wissen, Diana, das ist vollkommen in Ordnung, dass du jetzt gerade frustriert bist, dass du wütend bist und dass du vielleicht auch traurig bist. Und was steckt denn hinter all diesen Gefühlen? Und die Gefühle sind vollkommen in Ordnung, weil Gefühle sind weder positiv noch negativ. Sie sind erstmal einfach da. Sie haben eine Information für dich und was du daraus machst, das ist dann sozusagen nachher das, was an dir liegt. Du kannst sie natürlich erfolgreich weiter wegschieben, aber die werden immer wieder kommen. Und die werden auch manchmal geballter wiederkommen. Und dann sitzt du in Situationen, wo du vielleicht gerade, das waren häufige Situationen bei mir, wo ich mit meinem Herzallerliebsten zusammensaß, der überhaupt nichts mit dieser Situation zu tun hatte, aber der mich dann triggerte und in dem Moment kam alles raus. Und dann habe ich irgendwie gedacht, nee, so geht das nicht. Du musst anfangen, das zu sortieren und habe mir dann Hilfe gesucht, habe mir Unterstützung gesucht und habe dabei festgestellt, auch bei Mediationskollegen, dass es eigentlich sowas wie ich mir als meinen Wunsch habe, noch nicht gibt. Also Menschen, Mediatoren, die direkt reingehen in die veganen Themen und die sagen, ich bin direkt für Veganer da. Und du glaubst gar nicht, wie oft mir ich gefragt werde, Mensch, du bist Mediatorin für Veganerin, da hast du auch gar nichts zu tun, oder? Also die haben doch gar keine Probleme. Was kann denn da sein? Also das ist doch nur Essen. Und dann denke ich irgendwie so, nee, es ist viel, viel mehr als Essen. Und versuche dann auch mit Mediatoren ins Gespräch zu gehen und ihnen auch zu sagen, Mensch, da verändert sich eine Weltsicht und da ist sozusagen, da prallen Welten aufeinander, wenn Familien da zusammenkommen, da verändern sich Rituale, das Weihnachtsfest wird plötzlich anders und es gibt so viele Veganer, die ich inzwischen kenne, die leider immer wieder, und da mache ich euch wirklich allen Mut, ihr müsst nicht daneben sitzen, ihr müsst nicht immer die ganze Zeit frustriert sein und traurig sein, wenn ihr das Gefühl habt, ach, jetzt geht's wieder zu meiner Familie oder zu Freunden. Und ich setze mich dann irgendwie daneben und dann erzähle ich halt nichts. Also dann versuche ich all die Themen, die mich triggern würden, zu umgehen oder bin ganz leise. Ich kenne eine ganz wunderbare Frau, die ist total toll, also in ihrem beruflichen Kontext, aber im privaten Kontext merkt sie, hey, nee, da wäre noch so viel mehr. Aber sie zieht sich zurück, weil sie sagt, Mensch, ich will alle nicht verschrecken, ich will sie nicht belehren, ich will nicht anecken. Aber dabei geht es um unsere eigenen Bedürfnisse und Werte. Und es geht darum, dass ich ein Stück von mir selbst eigentlich verschließe vor den anderen. Hm. Und das ist so, so wichtig.
Hm. Ja. Und was ratest du dann Menschen? Weil ich kenne diese Situation natürlich auch, diese Frage, wenn dann irgendwann eben mit nicht veganen Menschen, Omnivoren, zusammen im Restaurant, weil zu Hause gibt es bei mir auf jeden Fall nichts nicht Veganes, aber im Restaurant bist und dir die Leute erklären, warum es so wichtig ist für sie, tierische Produkte zu sich zu nehmen. Und dann habe ich immer so kurz dann überlege ich mir persönlich immer, okay, was ist jetzt dieser Mensch auch bereit aufzunehmen? Kann ich ihn jetzt wirklich mit meinen ganz harten Argumenten konfrontieren? Oder sollte ich das vielleicht lieber verständnisvoller und liebevoller und einfühlsamer und sagen, ja, na klar, du bist bestimmt dieses 1%, was ausschließlich biotierische Produkte konsumiert in Deutschland. Das bist bestimmt du. Und das, was wir, wo wir hier gerade sind, dieses Restaurant, ist ja auch total biozertifiziert. Das ist ja auch super wichtig bei tierischen Produkten, dass es überhaupt generell biozertifizierte Restaurants gibt, es ja kaum welche. Genau. Und ja, was ratest du da? Ist es gut, sich diese Frage zu stellen oder ist es eher besser, einen klaren Kurs zu fahren, der dann die eigenen Überzeugungen widerspiegelt und ins Umfeld bringt?
Da würde ich was ganz Verwirrendes dir entgegnen. Und zwar würde ich als allererstes mal schauen, habe ich gerade Kraft dafür? Also bin ich gerade in meiner eigenen Kraft? Bin ich vielleicht gerade angegriffen, weil mich schon andere Themen triggern? Kann ich das überhaupt gerade sprechen? Und da auch wirklich ganz ernst zu sein. Also ich weiß, dass es auch Menschen gibt, die sind ganz, ganz toll, ganz tolle Straßenaktivisten, die wirklich über ihre eigenen Kräfte hinweggehen. Aber das will ich gerade nicht fördern. Ich möchte, dass wir auch bitte dran denken, dass wir auch in unseren eigenen Kräften sein sollten. Also ich sitze in diesem Gespräch, ich gehe mal zu dem Gespräch zurück, sitze natürlich in einem biozertifizierten Restaurant mit biozertifizierten toten Tieren und Menschen erklären mir, warum es gerade wichtig ist, für sie tote Tiere zu essen. Du merkst gerade schon, ich spreche nicht von Fleisch, sondern von toten Tieren. Und das wäge ich auch ab, wem ich gegenüber sitze, wie klar spreche ich gerade, was... Wie sehr verstecke ich Wörter? Also weil auch in der Sprache, wir verstecken viel und wie klar kann ich das machen? Und ich habe natürlich auch immer noch weiterhin Menschen, die tote Tiere weiterhin in meinem Umfeld essen. Aber mit denen bin ich ganz klar im Gespräch, dass ich sage, wie viel willst du gerade hören? So wie du gerade angefangen hast, wo ich dann auch sage, wir sitzen jetzt hier in einem Restaurant, ich fühle mich gerade sehr unwohl, ich habe verstanden, was du mir gerade mit sagen möchtest. Du möchtest dich gesund ernähren, möchtest dich ausgewogen ernähren. Genauso geht es mir auch. Ich möchte mich auch gesund und ausgewogen ernähren. Aber ich möchte dir auch ganz ehrlich erzählen. Und wärst du bereit, das auch wirklich zu hören? Und da gibt es sehr unterschiedliche Aussagen. Menschen, die dann sofort getriggert sind, die dann irgendwie sagen, Mensch, ja, aber Fleisch ist doch das einzig Wichtige. Und dann sage ich immer wieder, nee, tote Tiere sind nicht das einzig Wichtige. Wir können uns auch anders ernähren. Natürlich gibt es Menschen, die müssen ganz besonders auf bestimmte Stoffe reagieren. Da gibt es ja Nico Rittenau, der ganz tolle Forschung dahingehend macht, aber der immer wieder auch darauf hinweist, dass trotzdem Veganismus trotzdem der Weg der Wahl ist, um wirklich von dieser Grausamkeit gegenüber Tieren wegzukommen und auch der Grausamkeit gegenüber unserer Umwelt. Also das dürfen wir auch nicht vergessen, dass wir unserem eigenen Lebensraum ja auch was damit antun, dass wir diese Grausamkeit wirklich zulassen.
Ja, nämlich was ganz Essentielles als Haupt-CO2-Treiber von allen Emissionen, die irgendwo emittiert werden, sind die meisten, die aufkommen, die aus der tierischen Landwirtschaft. Das darf man ja einfach auch nicht vergessen.
Genau.
Und kann nicht oft genug sagen. Und vor allen Dingen, was ich auch immer wieder sehr erstaunlich finde, und da würde mich auch deine Meinung dazu sehr interessieren, dass viele Leute ja denken, sie hätten das Problem gelöst, indem sie vegetarisch sind und eben keine toten Tiere konsumieren, aber auch aus ethischer Sicht und ich finde auch aus umwelttechnischer Sicht, weil der Umwelt ist es ja egal, ob das Tier am Ende von jemandem verzehrt wird oder ob es einfach nur sein Leben lang gequält wird. Die Emissionen entstehen, das unlebenswürdige Leben wird ja deswegen nicht besser gemacht. Und bei mir war es damals eine Freundin, die mir sehr oft zitiert wird, weil sie mir einen einzigen Satz gesagt hat. Und der hat für mich ausgereicht, um ja auch schon, keine Ahnung wann, das war 10, 15 Jahren, dafür zu sorgen, dass ich vegan wurde. Und das war mir, wenn ich eine Kuh wäre, würde ich lieber für mein Fleisch getötet werden, als ein Leben lang für meine Milch gequält. Und dann dachte ich mir so, okay, krass.
ja, das kann ich jetzt nicht mehr unterstützen. Ich als Vegetarierin, ich bin genauso Teil des Problems. Und ja, wie siehst du das? Weil das ist ja doch immer noch ein sehr, sehr weit verbreiteter Glaube von Menschen, die dann vor allen Dingen auch sagen, nein, Milchprodukte, ich trinke keine Milch. Ich esse aber Quark und viel Butter, was ja das Schlimmste im Milchkonsum eigentlich ist. Das ist den Menschen ja auch nicht bewusst. Und was sagst du dazu?
Letztendlich ist es ja so ein erster Schritt, hinzugucken. Also ich war auch ganz lange Vegetarierin. Das ist so ein erster Schritt, so ein ganz vages Hinschauen. Wir haben alle, deswegen spreche ich wirklich vom Veganismus als Prozess, wirklich so Stück für Stück immer weiter zu schauen und Stück für Stück auch dem eigenen Tempo zu trauen. Aber das, was du gerade so schön gesagt hast, dieser wirklich schmerzvolle Satz, also quäle ich eine Kuh, indem ich sie immer wieder bewusst schwängere, und das darf man echt nicht außen vor lassen, weil da gibt es einfach weiterhin diese schrecklichen Vorurteile, und das haben mir wirklich so viele Erwachsene, stellen mir immer wieder die Frage, aber Kühe geben doch immer Milch, Diana. Die geben doch, also die kommen auf diese Welt und geben immer Milch. Und dann sage ich, nein, das ist nicht so. Warum geben denn Tiere Milch? Warum geben Menschen Milch? Weil sie Nachwuchs haben wollen. Und diesen Nachwuchs will die Kuh ja gar nicht haben, weil sie ganz bewusst sozusagen, wird sie ja vom Menschen geschwängert. Und das wird sozusagen immer weiter vorangetrieben. Und ganz bewusst sind Kühe ja auch inzwischen so sehr genetisch verändert, dass sie wirklich Milchkühe sind, die auch kaputt gemacht werden. Und dieses Tod auf Raten, so würde ich es nennen, ist in dem Sinne wirklich brutaler. Da gebe ich deiner Freundin total recht. Ich finde beide Wege aber super brutal. Und da einfach auch zu sehen, dass, also das, was mir immer so mein Herz geöffnet hat, war, dass ich, als ich auf einem Lebenshof war, ich sage auch gerne den Namen, lass die Tiere leben. Ich mag sie so gerne. Und ich bin von Alexander Flohr darüber aufgeklärt worden, was überhaupt Lebenshöfe sind. Da war ich lange Vegetarierin, und dann hatte er erzählt, das sind Lebenshöfe. Und ich habe mir erst so gedacht, Mensch, das ist so ein Altersheim irgendwie für Tiere und die keiner mehr haben will, dachte ich irgendwie so. Aber nein, da leben Tiere mit Menschen zusammen und keiner hat da irgendwie Nutzen, sondern sie sind miteinander zusammen und leben. Also ist der Nutzen wirklich das bewusste Leben miteinander. Und ich war auf diesem Lebenshof, und da habe ich Menschen erlebt, die mich sofort ins Herz geschlossen haben. Und ich dachte irgendwie so, was, ihr seid doch alle vegan lebend und jetzt müsst ihr doch irgendwie mich sofort belehren. Nein, sie haben nicht mich belehrt, sondern wir waren da auf einem Arbeitseinsatz und wir haben sofort miteinander geackert. Und in dem Moment, wo ich kurz mal eine Pause hatte, rannte so ein Schwein an mir vorbei mit so einem Stock im Maul, und ich bin diesem Schwein auch so dankbar und dachte die ganze Zeit, sag mal, Elisabeth, leider schon vor kurzem verstorben, die Besitzerin des Lass die Tiere leben Hofs, aber glücklicherweise gibt es ja da andere Menschen, die das weitermachen, bitte macht weiter, bitte, wenn ihr diesen Podcast hört, ihr macht so tolle Arbeit. Und ich stand neben ihr und meinte so, sag mal, was macht denn dieses Schwein? Warum rennt es hier die ganze Zeit irgendwie mit dem Stock im Maul rum? Ja, die baut sich Nester, Diana. Die schlafen in Nestern. Wieso? Ich so, wie, was, die schlafen in Nestern? Und so ging es mir den ganzen Tag, dass ich Tiere nochmal ganz anders kennengelernt habe. Eben nicht als Nutztiere, sondern wirklich als Tiere. Ganz bewusst. Und das schönste Bild war für mich abends, mein Herzallerliebster hatte sich um die Kühe gekümmert und ich sah nur zwei Stiefel. Ich wusste, das sind seine Stiefel, irgendwie so am Boden. Und er kuschelte gerade mit einer Kuh, die irgendwie nicht weggehen wollte von ihm. Und die ganze Zeit, er hat ihn auch nachher noch fast bis zu unserem Auto begleitet. Die haben irgendwie Liebe auf den ersten Blick miteinander gehabt an diesem Tag. Und das waren so viele berührende Momente. Und dann habe ich irgendwie gedacht, jetzt komme ich wieder zurück zu deiner Geschichte. Tiere schenken uns so, so viel Liebe, so viel bedingungslose Liebe und lassen das alles auch mit sich machen. Und das hat mein Herz so sehr bluten lassen, als ich da weggefahren bin und habe dann gesagt, uns bleibt gar nichts anderes mehr übrig. Wir müssen vegan werden beide. Und das haben wir beide auch sofort an diesem Abend beschlossen und haben dann auch beschlossen, okay, jetzt machen wir das. Und was heißt das ganz konkret für uns auch? Und ich glaube, dass man als Vegetarier, also so ging es mir, ich weiß nicht, wie es anderen geht, die das gerade hören, als Vegetarier war ich verunsichert. Was heißt denn vegane Ernährung? Vegane Ernährung wirkte für mich erstmal so, als wäre es total viel Verzicht und ich durfte gar nichts mehr. Also dann durfte ich irgendwie nur noch auf komischen Lebensmitteln rumkauen und das schlimmste Argument, was ja auch immer kommt, ich esse nur noch Salat. Und das war aber, also als ich dann gemerkt habe, Mensch, es ist ja gar nicht so. Also Es ist sogar so, und das war auch das zweite schönste Schlüsselerlebnis für mich, dass ich in das Kochbuch meiner eigenen Oma geguckt habe und festgestellt habe, dass über die Hälfte der Rezepte vegan waren. Weil sie noch in einer Generation gelebt hat, wo Butter, Milch und auch tote Tiere wirklich ganz, ganz selten gegessen worden sind. Und ich habe dann irgendwie gedacht, krass, das sind gar nicht so viele Generationen dazwischen. Und ihre Rezepte waren wirklich vegan und das hat mich alles so berührt. Und dann dachte ich, hey, wenn die das Generationen vor mir schon geschafft haben, dann wirst du das auch schaffen. Und natürlich ist ausgewogene Ernährung in egal welchem Ernährungsstil weiterhin wichtig.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ja. Dieses Kochbuch Immer schon vegan.
Ja.
Ja, das ist ja auch so eins, was ich sehr, sehr gerne verschenke, weil es halt auch viele Argumente total entkräftigt, von wegen, das wäre nicht natürlich und bliblablub. Ja, das ist schon cool. Ich glaube das auch, dass das am Ende, so wie du sagst, genau dieses, okay, ich habe selber erlebt, wozu Tiere fähig sind und ich kann dir das erklären, dass Schweine Nester bauen und alleine die genetischen Übereinstimmungen von Menschen und Schweinen, das ist ja ein Wahnsinn, wenn man sich das vor Augen holt. Und ich hatte auch mal ein sehr berührendes Erlebnis mit einem Schwein, wo ich mir auch zum ersten Mal gedacht habe, ey, mit diesem Schwein habe ich auch sofort eine richtige innige Bindung, und das war nicht auf einem Lebenshof, aufgebaut. Und dann immer, wenn ich in dieses Schweinegesicht geschaut habe, dachte ich mir, das ist einfach ein Menschengesicht. Also das schaut so ähnlich aus, die Hautfarbe. Also, und es gibt ja auch super viele Menschen, die du irgendwo da denkst, ah, schaut irgendwie so ein bisschen aus wie so ein Tier. Und wie viele Menschen kennst du, die so ein bisschen so ein Schweinegesicht haben? Und das ist ja total negativ konnotiert in unserer Gesellschaft. Muss es ja gar nicht sein. Also das meine ich auf gar keinen Fall despektierlich. Und ja, und davon gibt's ja so viele Geschichten und dieser Speziesismus, der ja irgendwie die eine Spezie über die andere stellt und da halt irgendwie so voller klassifizierender Urteile steckt, der ist halt einfach richtig, richtig doof, weil im Endeffekt, ja, mit einer Kuh kannst du genauso kuscheln wie mit einem Hund und einer Katze und einem Huhn, wie intelligent auch Hühner sind. Ich kenne es halt hauptsächlich über Instagram, weil ich da vielen, vielen, vielen Kanälen folge, die genau das eben sichtbar machen. Und ja, wo dann auch am Ende mein eigener Wunsch daraus entstanden ist, ich will auch eines Tages genauso einen Lebenshof führen. Ja.
Was für ein schöner Wunsch. Aber wie du gerade auch schon gesagt hast, dass unsere Sprache so viel Abwertendes gegenüber auch sogenannten Nutztieren enthält. Also das
finde ich. Ich bin ein armes Schwein.
Genau.
Du blöde Kuh.
Genau.
Ja, allein solche Sachen. Da versuche ich auch die Kinder genau darin zu erziehen, nicht Tieren abwertend gegenüber zu sprechen.
Ja, und ich glaube, dass das was mit uns macht. Also es gibt ja gerade von Peter diese Kampagne, wirklich mal genau auf die Sprache zu gucken. Da gab es dann auch auf Insta so einen Aufschrei, oh Gott, jetzt gucken wir schon wieder auf die Sprache und jetzt müssen wir schon wieder irgendwie so. Aber das ermöglicht ja Entwicklung. Also das ermöglicht, dass wir beide uns jetzt zum Beispiel darüber unterhalten, was macht das eigentlich? Und wie du gerade so schön gesagt hast, du schaust bei deinen Kindern hin, wir diskutieren in Gesprächen darüber. Natürlich ist es nicht einfach, wenn man Sprache verändert, aber es ist nicht total schön, wenn wir uns gegenseitig das Geschenk schenken, uns da wirklich zu öffnen gegenüber allen Tieren, gegenüber allen Menschen und einfach wirklich inklusiv zu werden. Das wäre so, so schön, weil das macht was mit dir. Also wenn ich glaube, dass ich an diesem Tag auf dem Lebenshof so, so viele Glaubenssätzen begegnet bin und irgendwie dachte, oh krass, also diese Schweine, diese Kühe, diese Hühner, die Schafe und eine Ziege, die die ganze Zeit gesprungen ist vor Freude, da dachte ich irgendwie so, krass, was erlebe ich hier irgendwie, mir so viel Liebe auch entgegengeschickt haben. Und da das war kein dummes Schwein, das war auch keine blöde Ziege oder wie auch immer. Also das tut so weh, dass wir nicht die Individuen dahinter sehen. Und das ist ja das Spannende, wenn Menschen anfangen, Tiere nicht mehr als Ware zu sehen, sondern wirklich als Individuum, passiert das ja. Also passiert ja, also erlebe ich es auch und auch Menschen, die ich da motiviere, wirklich in diese Konflikte reinzugehen, wenn sie anfangen, wirklich zu sagen, was ihre Beweggründe sind, also auch aus ihrer individuellen Sicht sprechen und dann sozusagen auch wieder anfangen, den nächsten Schritt zu gehen, Tiere weg von Ware hin zu Individuen, weil bewusst, also ich glaube ganz bewusst, ist es so, dass wir nicht sehen, dass wir da Individuen in unseren Kühltheken zu liegen haben.
Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Und das ist ja auch Über Jahre alleine der grüne Plan, der ja da auch wirklich ganz, ganz kräftig marketingmäßig diesen Milchabsatz damals einfach fördern musste, wollte, wie auch immer. Im Endeffekt, ich finde ja auch, dass alles anti-vegane Gedankengut extrem viel mit kapitalistischer Gier im Zusammenhang steht. Und ich glaube eben, dass das vielleicht, ich weiß nicht, wie du das siehst, das wäre vielleicht auch eine interessante Frage an dich. Ich habe oft das Gefühl, dass Menschen, mit denen dann so unangenehme Konflikte entstehen, eben in verbaler Form um Veganismus herum, in Wirklichkeit spüren, dass sie was falsch machen und irgendwie dann den Hass, den sie sich selber gegenüber eigentlich spüren und wahrnehmen, auf die Person projizieren, die das halt schon schafft, weil ja ganz viele sagen, Käse, ich kann nicht auf Käse verzichten oder also ich brauche halt mein Fleisch, ich brauche es einfach. Oder wie oft haben wir nicht diese Story schon gehört von Menschen, nein, ich habe so den riesengroßen Eisenmangel, ich musste jetzt wieder Fleisch essen, wo ich mir denke, ha, wie hast du dich denn ernährt? Also wie hast du dich ernährt? Es gibt halt irgendwie 20 pflanzliche Lebensmittel, die wesentlich besser bioverfügbar Eisen uns zur Verfügung stellen als totes Tier. Ja, wie siehst du das?
Es ist schon so, dass wenn wir als vegan lebende Menschen uns durch ein T-Shirt, durch Sprüche, wie auch immer äußern, wenn unser Gegenüber merkt, ach, die ist vegan lebend, dann ist es so, dass wir einen Spiegel vorhalten und wir natürlich ganz viel in unserem Gegenüber triggern. Und das, was du gerade gesagt hast, da kommt dann so eine Schutzhaltung rein. Ich brauche das natürlich und das ist ganz wichtig, sonst habe ich einen Nährstoffmangel. Und umso mehr Studien, deswegen finde ich das so toll, und wenn es immer weiter wissenschaftliche Erkenntnisse dahingehend gibt, umso mehr da einfach auch wirklich Ärzte anfangen mitzusprechen. Ich glaube, dass dieser Weg ganz wichtig ist, um die vegane Entwicklung weiter voranzutreiben. Dass Menschen dann merken, oh Mist, also dieses Argument stimmt jetzt irgendwie nicht mehr ganz so und jetzt lebt die schon so lange vegan und ist immer noch gesund, also kann ich ja jetzt schlecht sagen, sie ist irgendwie ungesund. Was könnte ich denn sozusagen als nächstes Argument? Also einfach da auch wirklich zu erkennen, da stecken ja auch Ängste dahinter. Also Ängste, gerade so im familiären Kontext, stecken da häufig Ängste dahinter. Ich kenne mich zu wenig aus oder es ist wirklich vielleicht, ich mache mir Sorgen um dich, ich habe da gar keine Ahnung, ich kann dich gar nicht begleiten, vielleicht von Eltern auch zu ihren Kindern, Mensch, ich weiß es nicht, was könnte da sein irgendwie so und Mensch, ja, also ich habe von diesen ganzen Fertigprodukten gehört und die fertig-veganen Produkte sind ja auch nicht gesund, aber wann waren Fertigprodukte schon mal gesund, frage ich dann zurück, also es ist irgendwie so, ist dann irgendwie so ein Ausschlusskriterium. Sie sind eine gute Brücke, um vielleicht zu landen, aber sich bewusst mit Ernährung auseinanderzusetzen, wie gesagt, dabei bleibe ich, in jedem Ernährungsstil ist das wichtig. Aber ich habe da auch interessante Gespräche mit meinem Hausarzt, der auch natürlich weiß, dass ich vegan leben bin. Und mit dem habe ich sehr schöne Diskussionen dahingehend geführt. Und der hat angefangen, mich anders oder anders darüber nachzudenken, als ich ihn mal gefragt habe, Mensch, würden Sie nicht Menschen, die herzerkrankt sind oder die gewisse schwierige Krankheiten haben, denen würden Sie doch eine pflanzliche Ernährung raten? Und dann sagt er immer, ja, da haben Sie schon recht und ja, das machen wir auch als Ärztin. Und dann sage ich immer, warum muss ich denn erst krank werden, damit Sie mir dann zu einer pflanzlichen Ernährung raten? Also weil dann bin ich ja schon angegriffen und dann durch die pflanzliche Ernährung mich wieder aufzubauen, das ist ein guter Weg, ja bestimmt, aber ich kann doch schon früher anfangen, indem ich nicht erst krank werde. Und seitdem hat er dann auch immer wieder, ja, da haben Sie ja irgendwie so recht und naja, können wir mal. Und das war so süß, weil er mir vor kurzem erst erzählt hat, jetzt mal hat er irgendwie 3-4 Tage in der Woche, wo er vegan lebt. Sein Sohn hat ihn jetzt auch beeinflusst und die Patienten hier auch irgendwie immer mehr. Und es ist total schön und der probiert es halt aus. Und ich glaube, bei ihm und auch viele andere Menschen, die mir begegnet sind, ist halt wirklich auch so ein Umdenken so langsam. Aber da ist es halt immer so wichtig, und das sage ich jetzt an alle vegan lebenden Menschen, die das vielleicht gerade hören, bitte lasst den Menschen Zeit. Ich weiß, das ist schwierig, gerade als vegan lebender Mensch, weil ganz bewusst sehen wir Sachen anders. Und ich weiß, dass es häufig über die eigenen Kräfte hinweg geht. Ich weiß nicht mehr, wie es dir geht, aber ich kann mir nicht ständig Dokumentationen darüber angucken, weil ich dann sonst die ganze Zeit irgendwo in einer Ecke sitzen würde und eigentlich gar nicht mehr rausgehen würde und sagen würde, dieses Leben hat gar keinen Sinn mehr. Und das muss ich bewusst bei mir einsetzen. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass wir da auch wirklich nach unseren Kräften schauen. Und ja, und das ist auch wichtig, sich über diese Frustrationen klar zu sein, die man dann als vegan lebender Mensch hat, weil man möchte so gerne, dass das eigene Umfeld natürlich auf jeden Fall sofort, von jetzt auf heute sozusagen, ganz schnell die Ernährung umstellt. Aber das ist nicht so einfach. Und bitte denkt zurück auch an euer eigenes Tempo. Ihr hattet auch einen Weg und so fange ich meistens auch bei den Gesprächen an. Also wenn wir wieder in diesem Restaurant, wo wir vorhin waren, landen würden, würde ich, je nachdem wie nah oder fern mir diese Person steht, auch sagen, ich habe auch einen eigenen Weg. Und diesen eigenen Weg, wenn du willst, erzähle ich dir den gerne mal und was waren da meine Schlüsselmomente. Und ich bin den Menschen, die so viel Geduld mit mir hatten, wirklich ganz doll dankbar, weil die mir meine Zeit gelassen haben und auch gesagt haben, okay, jetzt zeigen wir mal Diana das und jetzt machen wir mal das und da geht sie mal auf so einen Lebenshof und dann macht sie das und mal gucken, wann sie sozusagen ihre Schlüsselmomente hat und die haben mir meine Räume gelassen und wie gesagt, denen bin ich total dankbar und solltet ihr da wirklich ganz frustriert sein, hilft es auch, diese Frustration bewusst wahrzunehmen. Da setzt dann mein Herzensprojekt an, um zu gucken, was kann ich denn auch mit diesen Frustrationen wirklich auch machen? Wie kann ich die vielleicht auch gut umsetzen und wie kann ich anfangen, wirklich zu reden und wo setze ich auch Grenzen? Ich feiere Menschen, die mit mir gemeinsam gegangen sind und im vergangenen Weihnachtsfest zum Beispiel ganz bewusst entschieden haben, dann gehe ich nicht zu meiner Familie. Da ist kein veganer Raum und ich möchte nicht, dass wir das tote Tier feiern, das inmitten des Raumes steht, sondern ich möchte ganz bewusst eine Grenze setzen und ich fange auch an, vor Weihnachten mit ihnen zu reden, weil das ist immer der Klassiker, dass Leute zu mir kommen und sagen, morgen ist übrigens der 24., ich möchte jetzt direkt mit meiner Familie reden. Das ist so der Everest. Bitte fangt nicht mit dem Everest an, sondern versucht schon davor anzufangen, mit eurer Familie, mit euren Kollegen zu sprechen. Das ist ja so das nächste Thema, was ich immer wieder habe, Betriebsfeiern, wo man dann beim Grillen zusammensitzt und ich weiß nicht, wie es dir geht, Mia, aber schon der Geruch vom Grillen ist irgendwie so ein Triggerpunkt bei mir inzwischen, wo ich so denke, nee, ich will eben nicht tote Tiere die ganze Zeit riechen und dann mit meinen Kollegen zusammensitzen und schön feiern. Was kann man da tun? Wie kann man auch ins Gespräch gehen? Und da auch wirklich Stück für Stück zu überlegen, was können vielleicht auch mögliche Lösungen sein? So Lösungen wie vor kurzem in meiner Anstellung, da habe ich dann gesagt, ich kümmere mich um den Nachtisch. Und alle so, oh, dann gibt es was, mal gucken, was Diana uns hier für so einen Nachtisch macht. Ich habe noch nicht so viel für meine Kollegen gekocht. Und dann hatte ich ihnen einen ganz, ganz leckeren Kuchen gebacken und habe auch auf die verschiedenen Allergien meiner Kollegen geachtet. Und alle aßen und keiner fragte, was da irgendwie drin sei und aßen und es war dann alles weg. Und ich meinte so, übrigens, das war jetzt ein Essen, das hat alle verbunden. Es hat keiner hier irgendwie gefragt, was drin war. Und also wie, was? Ach ja, du hast auf unser, ich habe auf eure Allergien geachtet, es war vegan und es hat euch geschmeckt, oder? Ja, bei manchen war es ein bisschen kleinlauter, bei anderen war es so, ja, es war total lecker und so. Und ich glaube, das sind alles so unterschiedliche Schritte, ja. Die wir machen können.
Ich glaube auch, das ist auf jeden Fall immer ein sehr, sehr schöner Weg, genau den du gerade beschrieben hast. Einfach was richtig Gutes kochen oder in ein richtig gutes Restaurant gehen und die Menschen gar nicht merken lassen, dass sie sich jetzt hier unbewusst für eine vegane Alternative entschieden haben. Weil das glaube ich halt auch, dass es halt auch so unglaublich inklusiv ist. Das ist nämlich etwas, wo auch eben omnivore Menschen super von satt werden. Und ja, und du damit halt niemanden ausschließt. Und ich habe wirklich in meinem FreundInnenkreis, und ich glaube, ich bin da halt wirklich jetzt auch schon ein gutes Stück weiter, dadurch, dass ich schon so lange vegan bin und auch in meiner Familie, ich weiß, ich kann mich daran erinnern. Also es ist schon so lange her, dass ich jetzt gar nicht auf diese negativen Erfahrungen mehr eingehen will. Aber ich kann halt sagen, wie es heute ist, weil heute kommt nämlich die ganze Familie zu uns nach Berlin. Und da feiern wir nach unseren, unter Anführungszeichen, Spielregeln Weihnachten.
Sehr gut.
Und da freuen sich alle drauf.
Ja.
Und da waren auch schon wirklich die ganz alten Semester aus der Familie mit dabei. Und auch in Österreich gibt es ja sehr, sehr viele Traditions-Essfeste. Ostern ist ein anderes, wo du eigentlich in der traditionellen Osterjause kein einziges veganes Gericht findest. Auch das lässt sich hervorragend veganisieren. Ja, und das eigentlich auch richtig viele Mitglieder in der Familie mittlerweile gibt. Wir machen auch einmal im Jahr so einen gemeinsamen Urlaub, wo wir wohin fahren, wo einfach die Gruppe der vegan lebenden Menschen immer größer wird, die aber auch durchaus die Generation meiner Eltern sind, also nicht nur die ganzen Jungen. Also das jetzt auch, um den Leuten so ein Stück weit Hoffnung und Mut auch zu machen. Und ja, ich finde es halt auch irgendwie cool, gerade in Berlin, wir haben so viele vegane Restaurants, da macht es halt auch echt Sinn. Leute, also ich entscheide eigentlich immer, wo es hingeht und entscheide mich da immer für das vegane Restaurant, einfach weil es halt wichtig ist, dass die Menschen, die da sonst nicht hingehen würden, das auch kennenlernen dürfen und eben genau diesen positiven Effekt, den du gerade beschrieben hast, dann erfahren können.
Ja, und also um das Thema noch mal zu erweitern, das habe ich ja, deswegen rede ich immer von vegan ist ein Prozess. Es fängt natürlich bei der Ernährung an, also ganz viel klassisch fängt es bei der Ernährung an, aber ich habe dann so Stück für Stück auch mit meinem Herzallerliebsten so in unserer Wohnung rumgeguckt, was ist denn vegan, was ist nicht vegan und was heißt das einfach auch. Und da hatte ich neulich ein sehr interessantes Gespräch, auch wieder mit Kolleginnen, wie gesagt, ich bin noch in einer halben Anstellung und da ging es um die Bestellung von Büromaterialien und da meinte ein Kollege, Mensch, da sind sogar Klebestifte inzwischen vegan. Und ich so, ist es nicht traurig, dass wir uns darüber unterhalten, dass die nicht vegan waren? Und dann guckte mich irgendein Kollege an und meinte so, stimmt, da hast du total recht, warum müssen da eigentlich tierische Produkte? Aber stimmt, ja, also vegan heißt ja noch viel, viel mehr. Und dann habe ich gesagt, ja, vegan heißt eigentlich unsere ganze Umwelt, also was sozusagen uns umgibt, was heißt das auch? Und da mache ich jeder vegan lebenden Person wirklich Mut, da wirklich das eigene Tempo zu fahren. Ihr müsst jetzt nicht alles rausschmeißen aus eurer Wohnung, sondern ich habe dann irgendwann so den Aspekt gehabt, ich habe das Stück für Stück verändert. Und Stück für Stück manchmal auch Leuten geschenkt oder nochmal überlegt, das fällt jetzt auseinander, okay, dann kannst du es entsorgen. Wenn ich was nachkaufe, dann wirklich auch zu gucken, was ist vegan und was ist nicht vegan. Und ich war erstaunt, wie viel ich entdeckt habe, wo ich so dachte, krass, das ist nicht vegan irgendwie so. Und warum ist denn das jetzt nicht vegan? Und gerade so... Also ein ganz, ganz schwieriges Thema für mich persönlich ist immer noch Medikamente. Medikamente sind irgendwie so eine Sache, die weiterhin, da bin ich auch mit einigen Apothekern im Gespräch. Ich weiß auch, es gibt auch Firmen, die inzwischen da auch schon so ein bisschen umdenken und auch gucken, wie könnte man das auch pflanzlich basiert wirklich auch machen. Und da ist es immer sehr spannend, wie die Apotheker dann darauf reagieren, wenn ich gerade ein Medikament abholen muss oder wenn ich für jemand anders zum Beispiel ein Rezept einlöse oder für mich selbst, dann wie dann Menschen reagieren und dann so irgendwie so, ja stimmt, da könnte ich jetzt mal nach vegan gucken oder da könnte ich auch mal dies oder wie gesagt, mit meinem Hausarzt bin ich da schon im Gespräch, auch mit anderen bin ich im Gespräch und das ist halt nochmal so ein Thema, was mich wirklich, also wirklich herausfordert und wo ich denke, dass wir noch längst keine Lösung dafür haben. Und es gibt, neulich gab es wieder so eine Studie, es gibt ja weiterhin Tierversuche, auch in diesem Land. Und dass Tierversuche so wenig abbilden, auch für Menschen und diese Idiotie langsam sozusagen zu begreifen, da bin ich so vielen Ärzten auch dankbar, die da immer öffentlicher und transparenter werden. Also wie ihr merkt, Veganismus ist wirklich ja ein ganzes Leben, lebensumfassend. Und warum haben wir so viel Nicht-Veganes in unserer Welt gelassen? Eigentlich waren wir mal anders.
Ja, komplett richtig. Und ich glaube auch, dieses Argument, was dir ja dann ganz oft gebracht wird, ja, das ist ja quasi ein Abfallprodukt aus der tierischen Erzeugung. Nein, wenn du dieses Produkt kaufst, dann machst du die Ausbeutung und den Tod eines Lebewesens wertvoller. Und auch wenn das irgendwie nur Mikrocentbeträge sind, es ist egal. So, entscheide dich für die vegane Alternative. Und gerade Medikamente finde ich ein sehr spannendes Beispiel, weil das ist auch hier erst vor kurzem passiert. Der Fabi wollte irgendwie so irgendwelche Pastillen, die dich leichter atmen lassen. Und da stand eben nicht vegan drauf. Und ich war so, du, wir müssen schauen, das sind solche weichen Kapseln. Wenn da nicht vegan draufsteht, dann ist da ziemlich sicher tierische Gelatine drin. Und er war so, nein, das kann ich mir nicht vorstellen, bla bla bla. Das war nicht auf der Verpackung ausgewiesen. Du musstest dann erst den Beipackzettel, also du musst dieses Produkt dann öffnen, den Beipackzettel rausnehmen und da siehst du dann irgendwo ganz klein abgedruckt die Schweine- oder Rindergelatine. Und klar, ja, also das ist dann halt auch ja, ein Prozess auf jeden Fall, da gebe ich dir total recht. Und passiert ja auch Leuten, die, also mir wird es nicht passieren, aber er ist auch schon sehr bewusst und passiert trotzdem noch. Oder, oh, ich hatte ein ganz, 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 ganz schlimmes Erlebnis. Wir haben das zum Glück Gebrauch gekauft, da war so ein Designersofa, schon ein bisschen her. Und ich habe da letztens eine Feder gesehen. Und das ist ein Riesensofa. Und ich dachte mir so, spinnig? Und das ist halt ein Daunensofa. Und ich war so, wie kann es sein, dass so ein Riesensofa heute noch mit... Ich war so wirklich, das kann ja nicht sein. Und das ist ein teures Designersofa. Und dann hast du halt auch noch irgendwie... Ja, also, oh, ich war sprachlos. Ich war halt einfach nur sprachlos.
Ja, aber da wirklich dann sozusagen auch milde mit sich selbst zu sein, das sage ich an ganz vielen vegan lebenden Menschen. Es tut natürlich weh, wenn man das entdeckt. Würde mir genauso gehen, weil ich natürlich dann auch Stück für Stück in meiner eigenen Wohnung auch geguckt habe oder auch in meinem Umfeld geguckt habe, was brauche ich nicht. Das wurde dann auch ein bewussteres Konsumieren auch und das finde ich auch wieder wichtig. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber um jetzt mal was ganz Positives, also weil wir gerade die ganzen Herausforderungen die ganze Zeit besprechen, es ist auch so, dass ich das Gefühl habe, seitdem ich vegan geworden bin, ist das für mich ein anderes Essen geworden. Und ich bin schon längst weg von Verzicht hin zu wahnsinnig vielen Genüssen. Ich habe noch nie in meinem Leben so bewusst auch gegessen und so bewusst auch eingekauft. Und ich habe in meinem Leben noch nie so klar, ganz genau gewusst, dass das auch zu einer Veränderung führen kann. Also ich habe mich schon immer gerne und deswegen bin ich so freue ich mich so in deinem Podcast zu sein, für das Thema Gerechtigkeit eingesetzt. Ich habe mir als Kind noch nie den Mund verbieten lassen, wenn andere nicht gehört worden sind. Da habe ich immer wieder mich eingemischt und habe gesagt, warum werden die nicht gehört? Was ist das gerade? Habe dabei mich selbst vergessen. Das ist dann ein Thema gewesen, das dann später hinkam, das Thema Selbstfürsorge. Aber als ich dann gemerkt habe, ich hätte als Kind immer gesagt, dass ich Tiere liebe und ich weiß auch, dass ich auf Bauernhöfen mit dabei war und dass ich bestimmte Sachen erlebt habe, aber ich war nicht vegan lebend. Und wenn ich mir heute angucke, hätte ich so viele Informationen gehabt, ich glaube, ich wäre schon viel früher vegan lebend geworden und ich hätte andere Sachen gehabt, aber dieses Bewusste, das ist mein schönstes Geschenk irgendwie so und ich finde es so toll, weil es nochmal eine andere Sicht auch auf diese Welt macht und ich will damit nicht belehren und ich will auch nicht sagen, super, guck mal, jetzt ist Diana hier vegan. Nein, es geht darum, dass wir ganz bewusst das entscheiden können. Und aus dieser Entscheidung lasse ich niemanden raus. Aus dieser Entscheidung wirklich, egal in welcher Kraft ich stecke, sage ich immer wieder, Leute, es liegt an euch. Es liegt an uns und das haben wir ganz direkt in der Hand, indem wir entscheiden, was kaufen wir ein und was essen wir, was sind wir sozusagen da. Und da gibt es glücklicherweise in Berlin. Ich weiß, in kleinen Ländern und in Brandenburg wird es wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger sein, ganz bewusst loszugehen. Da muss man wahrscheinlich längere Fahrtwege einfach auch auf sich nehmen. Aber da ganz bewusst auch irgendwie Nachfrage zu erzeugen. Und ich glaube, dass wenn wir in Berlin mehr Nachfrage erzeugen, wird es auch Auswirkungen aufs Umland haben. Und das ist das Schöne eigentlich daran. Also alle, die gerade Kraft spenden und sich in Gespräche einmischen. Ihr ebnet den Weg für die nächsten Gespräche und das ist so, so toll. Dafür bin ich sehr dankbar.
Ja, das mache ich auch jedes Mal, wenn ich merke, okay, da ist nichts Veganes, dass ich frage und nicht einfach rausgehe. Weil manchmal bin ich ja nur noch überrascht und es gibt doch was und ich habe einfach nicht gut genug geschaut. Oder wenn es 10 Leute am Tag machen, wenn es 20 Leute, wenn es 100 Leute am Tag machen, dann wird es irgendwann ankommen, dass da ein Need vorhanden ist. Und ich finde jetzt ja gerade, wir kommen aus dem Veganuary raus, das ist, finde ich, immer so, oh, du startest so richtig hoffnungsvoll ins Jahr, weil es halt überall vegane Angebote gibt und auf einmal ist es halt super wichtig. Das ist schön. Weil du gerade Gerechtigkeit angesprochen hast und so ein bisschen deinen Bezug dazu. Was bedeutet denn Gerechtigkeit für dich ganz persönlich?
Gerechtigkeit für mich ganz persönlich heißt, dass wir wirklich zuhören. Also Gerechtigkeit beginnt bei mir in einem wertschätzenden Zuhören. Wertschätzendes Zuhören heißt, dass ich mein Gegenüber wirklich sehe, all die Schubladen und Vorurteile zwar in mir trage, aber bewusst mal ignoriere und sage, okay, die sind da, aber ich höre dieser Person zu. Und ich höre der Person so sehr zu, dass ich auch ganz ehrlich sage, wenn ich nicht mehr zuhören kann. Und sage dann auch danach, was ich gehört habe. Das ist eines der schönsten Sachen, die ich auch in meiner Mediationsausbildung nochmal vertieft habe, wirklich einander zuzuhören. Weil ich glaube, das eröffnet den Weg, zu gucken, die Vielfalt zu entdecken und zu entdecken, dass die Welt, so wie ich sie sehe, wirklich nur meine Sicht ist. Und die Welt, so wie du sie siehst, ist die Mia-Sicht. Und jetzt unterhalten wir uns darüber und daraus können wieder neue Impulse entstehen. Und da beginnt für mich Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit hat für mich nichts damit zu tun, dass ich mich für andere Menschen auf die Straße stelle, sondern beginnt schon viel, wie gesagt, viel, viel früher, dass ich wirklich zuhöre und auch schaue, was braucht mein Gegenüber vielleicht auch. Und ich glaube, vor ein paar Jahren hätte ich das anders gemacht, weil ich immer gerne jemand bin, der andere Menschen unterstützt und sagt, Mensch, jetzt nehme ich die Stimme für dich so. Aber nein, das ist genau das Gegenteil. Ich glaube, dass Menschen eher zu ermutigen, zu sagen, okay, was willst du sagen und wie können wir es gemeinsam schaffen und wie kann ich dir zuhören? Ja, das ist für mich Gerechtigkeit.
Wow, wow, voll gut. Und vor allen Dingen implementiert es auch sehr, sehr viel, was wir dabei selber in die Hand nehmen können. Was ist denn deine Gerechtigkeitsutopie, deine persönliche?
Meine Gerechtigkeitsutopie ist, da fällt mir sofort so ein Haus ein, wo verschiedene Menschen miteinander wohnen und alle ihre Räume haben. Alle ihre Räume haben, die sie bewusst so gestalten können, wie sie es wollen. Und ja, Schutzräume entstehen können, wenn man das Gefühl hat, man braucht irgendwie doch wieder einen Rückzugsraum. Aber gleichzeitig auch so bewusste Begegnungsräume entstehen können. Und es vielleicht auch Menschen gibt, die ganz bewusst alleine leben wollen und vielleicht ab und zu nochmal den Begegnungsraum aufsuchen. Aber es irgendwie so ein Miteinander ist, ohne dass es gezwungen ist, sondern alle irgendwie Lust haben, sich so einzubringen, dass sie da sind. Das wäre für mich wirklich gelebte Gerechtigkeit untereinander. Und das Tollste wäre daran, dass Tiere endlich von Nutztieren hin zu Tieren werden können. Tiere, die inspirieren, die einfach da sind und von denen wir so, so viel lernen können. Das, ja.
Wow, wow. Und was meinst du, wie können die Menschen da draußen, die jetzt dieses Gespräch verfolgen, einen Beitrag dazu leisten, dass genau diese Utopie von dir eines Tages wahr wird?
Da wäre ich wieder zurück zu meinem Anfang. Hört einander zu. Hört einander zu, aber beginnt auch, euch selbst zuzuhören. Und da setzt auch schon mein Herzensprojekt an. Ich habe mit meinem Herzensprojekt Frustfrei, habe ich einen Raum oder möchte ich, gestalte ich immer wieder einen Raum für Menschen, die sagen, sie wissen gar nicht, was sie sagen sollen. Und sie haben so, so viel in sich und sie wissen überhaupt nicht, also sie wissen, dass es ihnen gut oder schlecht oder traurig oder irgendwie so zwischengeht. Aber sie wissen eigentlich gar nicht, was sie mit ihrer Wut anfangen sollen, was sie mit ihrer Traurigkeit anfangen sollen. Und sie haben sogar vielleicht Angst vor ihren eigenen Gefühlen. Und da sich zuzuhören und zu sagen, hey, Gefühle sind erstmal da und ich höre denen mal zu. Und ja, das tut manchmal auch weh, denen zuzuhören. Dann bitte holt euch Unterstützung, seid da nicht alleine. Und das können manchmal Herzensmenschen sein, die Unterstützung. Das können aber auch professionelle Hilfe, kann das auch sein. Und dann anzufangen, wenn ich mir selbst gut zuhöre, wenn ich selbst gut zu mir bin, kann ich auch anfangen, meinem Gegenüber anders zuzuhören, weil ich nicht in diesem Struggle bin und denke irgendwie so, ach Mist, ich habe jetzt so Bauchschmerzen, ich habe jetzt irgendwie so. Weil ich, wenn ich mir selbst angefangen habe zuzuhören, höre ich hin und merke, Mensch Mia, also ich muss jetzt dringend was trinken, dann weiß ich, ich kann das äußern und ich muss davor keine Angst haben. Und ich kann ganz da bleiben, aber trotzdem auch meinem Gegenüber zuhören. Ja, lasst uns zuhören.
Ja, wow. Ich finde auch diese Formulierung so schön, ein wertschätzender Stärkungsraum, der frustfrei ist. Das hat es jetzt, glaube ich, auch ganz gut beschrieben, was dahinter steckt. Wow. Was würdest du sagen, wenn du jetzt das Wort Frust und alles, was dahinter steckt, dir anschaust unter diesem Gerechtigkeitsaspekt? Wie ist es um Frust bestimmt? Wie wird Frust angesehen? Wie wird mit Frust aktuell in der Gesellschaft umgegangen?
Leider wird hier zu viel weggeschoben. Leider wird es sehr problematisiert. Auch Gefühle wie Wut werden in eine problematische Ecke geschoben. Damit will ich nicht sagen, dass Wut immer unproblematisch ist. Wut kann auch was sehr Destruktives haben. Wut kann was Zerstörerisches haben, was auch angsteinflößend sein kann. So bin ich mit dem Thema Wut eigentlich groß geworden, dass ich irgendwie gedacht habe, oh Gott, schrecklich, da schreit jemand rum, da ist jemand wütend, da wird vielleicht auch jemand körperlich. Aber Wut ist so viel mehr. Wut ist eben nicht dieses Körperliche, Wut ist eben nicht dieses Rumschreien, sondern Wut ist das, das mir zeigt, da stimmt was nicht. Und dieses Gefühl möchte mir was geben und auch die Frustrationen, die möchten dir, mir was sagen. Das frustriert mich gerade, dass es irgendwie hier so nicht läuft. Oder es frustriert mich, ganz banales Beispiel, es frustriert mich, hier zum Beispiel bei der Podcastaufnahme vorher zu sitzen. Nein, dann stehe ich heute mal. Also okay, stehe ich heute mal. Ist nur eine ganz leichte Frustration, aber du hast es geändert, ganz bewusst. Und genauso kann man das halt auch mal so gucken und bitte übernehmt euch alle nicht, wenn ihr das jetzt gerade hört, ich mache jetzt mal morgen sozusagen ganz mini. Nein, es gibt Stück für Stück da wirklich zu den eigenen Gefühlen hinkommen. Und deswegen habe ich ganz bewusst auch diesen mein Herzensprojekt frustfrei genannt, weil ich hinschauen möchte zu den scheinbar, und das meine ich wirklich scheinbar, negativen Gefühle, weil sie sind nicht negativ. Sie sind da und sie geben mir ein komplettes Gepäck von mir selbst mit. Und da steckt halt auch schon Diana von vor ein paar Jahren drin und da steckt Diana in der Zukunft irgendwo drin und dazwischen stehe ich und das ist mein Gepäck. Und das triggert mein Gegenüber an und dafür kann mein Gegenüber gar nichts. Mein Gegenüber kann in dem Moment gerade nichts darüber, außer, es ist ganz bewusst, aber das sind wenige Menschen, die ganz bewusst dich frustrieren wollen vielleicht. Aber auch da kann ich lernen zu gucken, mein Gegenüber will mich gerade frustrieren. Warum will mich mein Gegenüber gerade frustrieren? Ich hatte auch so einen ganz lieben Kollegen, mit dem ich so angefangen habe, als ich vegan geworden bin, hat er immer so rumgewitzelt. Und dann dachte ich irgendwie so, warum machst du das die ganze Zeit? Und dann fing er auch an, wirklich so tote Tierberge vor mir am Mittagstisch zu haben. Und dann dachte ich irgendwie, ich glaube, wir haben ein anderes Problem und habe ihn dann auch gebeten, wollen wir nicht mal miteinander richtig reden, weil ich möchte dir gerne sagen, was mich da dran stört. Und ich habe diese Frustrationen in mir gemerkt und habe über die Frustrationen mit ihm gesprochen. Aber davor habe ich mich vorbereitet. Und dieses Vorbereiten ist so, so wichtig. Ich glaube, es muss Räume geben, wo wir Frustrationen rauslassen können, aber ohne, dass wir anderen Menschen wehtun dabei. Und es muss möglich sein, dass wir lernen, mit der Gefühlsvielfalt umzugehen. Und deswegen habe ich diesen Raum frustfrei genannt, weil ich insbesondere gerade bei Frauen, und jetzt komme ich zu meinem nächsten Lieblingsthema, immer gemerkt habe, dass es so viele schöne Gefühle gibt, die wir gerne als Frauen zeigen, aber die scheinbaren schwierigeren Gefühle sind irgendwie so Sachen, die wir, also ich weiß nicht, wie es dir geht, Mia, aber in meiner Erziehung habe ich die definitiv immer weggeschoben. Auch wenn ich von einer ganz tollen Frau erzogen worden bin, die wirklich super, super ein Vorbild war, weil sie sehr powerful war. Aber ich habe immer gemerkt, dass wenn es um die negativen Gefühle geht, die hat man einfach nicht. Und das fand ich irgendwie ganz schwierig und dachte irgendwie so, das bin doch aber auch ich. Und ich bin auch traurig, ich bin auch wütend und ich bin auch frustriert. Und das ist auch in Ordnung so, weil ich... Da werden meine Werte gerade verletzt, da tritt jemand gerade auf meinen Gefühlen rum. Da habe ich andere Bedürfnisse als die Menschen gerade im Raum. Und warum darf ich die gerade nicht zeigen?
Ja, okay. Wichtig, wichtig, wichtig. Was ist denn so deine wichtigste Erkenntnis auch aus deiner Arbeit jetzt in den letzten Jahren?
Meine wichtigste Erkenntnis aus meiner Arbeit in den letzten Jahren ist, dass Menschen entdeckt haben, dass sie... Da fällt mir so ein ganz lieber Kunde von mir ein, der hat einen wunderbaren Moment gehabt und das sind immer so Sternstunden für mich, als ihm aufgefallen ist, das ist ganz normal, dass er unterschiedlich widerstrebende Sachen in sich hat. Also es gibt das schöne Modell von Schulz von Thun vom inneren Team, dürft ihr gerne mal nachgoogeln, das ist ein ganz wunderbares Modell, in dem ich auch gerne arbeite, nachdem wir unterschiedliche Stimmen in uns haben. Und diese Stimmen sind halt die verschiedenen Gepäckstücke, die wir schon mit uns rumtragen. Situationen, in denen sie sinnvoll waren, in denen sie dir, mir zum Beispiel gezeigt haben, okay, wenn ich jetzt hier ganz straight reagiere, dann ist das gut in dieser Situation. Und dann denkst du irgendwie so in der nächsten Situation, warum taucht jetzt diese Situation, also diese Stimme in mir auf? Die ist jetzt irgendwie ganz kontraproduktiv zu der Situation, die ich gerade brauche, aber die Stimme ist da. Und bei dieser Person, die mich da angefragt hatte, ging es wirklich darum, dass er sehr viel Widerstrebendes in sich gemerkt hat und dadurch sich selbst immer im Weg stand. Und dann haben wir all diese Stimmen mal zu einem Gespräch eingeladen und wir haben mehrfach da miteinander, waren wir im Gespräch und ganz am Ende saß er da und meinte so, ja, toll, eigentlich, also ich bin ja eigentlich super vielfältig, die helfen mir ja alle. Und ich so, ja, die helfen dir alle. Und genauso ging es mir auch, wenn ich mit Menschen arbeite und sie so merken, sie sind nicht falsch. Es ist nicht schlimm, was sie denken. Es ist auch nicht anders, sondern es ist ganz genau, das sind sie. Und das ist das Schönste meiner Arbeit, wenn ich wirklich in Konflikten reingehe und Menschen dann auch merken, sie öffnen sich einander. Und das ist auch das Schönste. Also ihr müsst euch vorstellen, ganz viele Menschen sitzen mir immer ganz verschränkt, mit verschränkten Armen um mich herum, wenn sie so in Konflikte reingehen, was auch vollkommen in Ordnung ist. Wir sind alle super angespannt in Konflikten, ja. Keiner möchte gern Konflikte eingehen, aber dabei sind Konflikte so wichtig, weil sie Veränderungen ermöglichen, Entwicklung ermöglichen. Und Wenn Menschen dann anfangen, wirklich so Schritt für Schritt einander sich zu öffnen, und da geht es dann um die eigenen Gefühle, da geht es um Verletzlichkeiten, da geht es wirklich um ganz, ganz tiefe Ebenen. Und ich bin immer so dankbar, dass Menschen das machen und sich da auf meine Methoden auch einlassen und dann sagen, ey, okay, da gehen wir jetzt mal mit. Und dann fangen sie auch wirklich an, sich dem Gegenüber zuzuwenden. Und eigentlich könnte ich dann auch den Raum verlassen. Das ist immer der schönste Moment für jeden Mediator, für jede Mediatorin, dass man im Raum ist und eigentlich nur noch beobachtend ist und Menschen einander sich zuwenden und sagen, das war doof oder da hast du mich wirklich verletzt und ich will dir gerne sagen, warum. Und es ist so schön, weil die Person euch gegenüber wird euch verstehen. Und das sind für mich echt Sternmomente. Also wenn Menschen anfangen, sich selbst zu verstehen und auch merken, das Gegenüber versteht mich total. Ja. Mhm. Deswegen mache ich diesen Job so gerne.
Ah ja, wow. Es ja. ist lustig, dass du das jetzt sagst am Schluss, weil ich wollte dir gerade die nächste Frage stellen. Was ist dein Ziel? Was willst du denn damit erreichen? Du hast jetzt schon sehr, sehr viel davon beantwortet. Aber gibt es noch so was Übergeordnetes, wofür du antrittst?
Oh ja, also definitiv. Deswegen bin ich so gerne für vegan lebende Menschen da. Ich möchte vegan lebende Menschen unterstützen, dass sie rausgehen, dass sie raus aus ihrer Sprachlosigkeit kommen und erkennbar werden, dass wir in der Vielfältigkeit erkennbar werden, dass wir uns einmischen, dass wir Entwicklung ermöglichen. Deswegen ist mein Herzensprojekt so insbesondere für vegan lebende Menschen, weil ich glaube, so werden wir unseren Lebensraum auch verändern können und so werden wir auch Tieren, die mir so wichtig am Herzen liegen, einfach auch wirklich eine wirkliche Zukunft geben können. Alles andere ist für mich gerade kein Weg und ich möchte auch niemanden damit irgendwie überfordern, sondern ich möchte sagen, geht in euren Schritten, aber ich helfe euch gerne raus aus eurer Sprachlosigkeit. Und das kann ich gut, da kann ich, mir hat mal jemand gesagt, Diana kann scheiße gut motivieren, oh, Entschuldigung. und ich glaube, dass das mein Talent ist, dass ich gerne in Konflikte reingehe und da Menschen, auch wenn sie ganz gestruggelt sind, wirklich auch zeigen kann, hey, das ist in Ordnung. Und das ist vollkommen normal. Und umso häufiger man auch in Konflikte reingeht, umso, ich will nicht sagen, leichter wird es. Nein, Konflikte werden niemals leicht, weil es immer darum geht, um die eigenen Bedürfnisse, um die Herausforderungen, Gefühle, um Werte. Und das ist halt immer in der Situation sehr unterschiedlich. Aber es wird anders und es wird wirklich ein Stehen zu sich selbst. Und dieses Stehen zu sich selbst führt wieder dazu, und da komme ich zu dem Zuhören, dass ich dem anderen besser zuhören kann und dass ich anfangen kann, auch wirklich in meiner Kraft zu sein. Und ey, ihr seid so toll da draußen, ihr vegan lebenden Menschen, weil ihr habt so krass viele Herzensprojekte. Ich folge auf Insta so vielen tollen Herzensprojekten, wo ich mal denke, wow, woher nehmt ihr alle die Kraft? Und dann ist es so traurig, wenn ich mit ihnen im Gespräch, mit einigen im Gespräch bin und dann höre, ja, jetzt treffe ich mich mit meiner Familie, mit meinen Freunden und dann kann ich eigentlich nicht reden und ich habe schon davor Bauchschmerzen und ich will gerade irgendwie nicht und zu den Kollegen, zu der Betriebsfeier gehe ich auch nicht oder ich setze mich hin und sitze dann einfach daneben und fühle mich danach ganz schlecht und bin dann eigentlich krank am besten und all diese Sätze tun mir weh und dann denke ich irgendwie so, hey, wir können so sehr mehr in unserer Kraft sein und wir können viel mehr zeigen, wer wir sind und traut euch, ihr seid toll, so wie ihr seid und ihr seid auch in euren Struggles toll, wie ihr seid. Und ich glaube, wenn wir anfangen, wirklich zu reden miteinander, können wir Veränderung wagen. Ja.
Wow, oh, wie schön. Ich glaube, ich würde gerne genau damit aussteigen, weil das jetzt gerade nochmal so schön und kraftvoll und empowernd war, dass es ein sehr würdiger Schluss ist für mich, für unser Gespräch. Und ja, ich möchte einfach nur aus Herzen dafür danken, dass du diese tolle Arbeit machst, dass du dein Wissen, deine Gedanken mit uns geteilt hast und so viel Inspiration und Empowerment hinaus in die Welt schickst. Das ist richtig, richtig toll. Vielen Dank.
Dankeschön, Mia, für die Chance hier.
Sehr gern.
Stairway to Equality. Deine Steps zu mehr Gleichberechtigung.